Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Heute spricht, wie gewohnt, unser Bars Wolfgang Grolzhofen mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist der Chef der Düsseldorfer Feuerwehr, David von der Lied. 1980 geboren in Isselburg im Westmünsterland, vielleicht auch im Niederrhein, wir werden das später noch klären. Hat zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen studiert und dann unter anderem bei Rolls-Royce gearbeitet, bei dem Triebwerksteil von Rolls-Royce. 2008 hat er dann ein Referendariat hier gemacht bei der Feuerwehr. Zwei Jahre später ist er Leiter der strategischen Einsatzplanung geworden und 2018 eben Chef der Düsseldorfer Feuerwehr. Herzlich willkommen, Herr von der Lied.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Wolfgang, es liegt nah, aber ich muss diese Frage auch wirklich stellen. Wolltest du als Kind auch Feuerwehrmann werden?
Nein, ich wollte als Kind Winnetou werden. Aber vielen Dank, lieber Christian. Ich freue mich sehr, dass David von der Lied heute bei uns ist. Und meine erste Frage ist, wie ist die Situation bei der Feuerwehr zurzeit? Inwiefern spüren Sie auch den Fachkräftemangel?
Das muss ich ein bisschen differenzierter beantworten. Erstmal, die Feuerwehr Düsseldorf ist wirklich sehr leistungsfähig und sehr stabil. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt an unserer Arbeit in den letzten Jahren, sondern die ist schon seit Jahren auch von meinem Vorgänger und dem Team damals sehr stabil aufgestellt worden. Aber tatsächlich hat uns so um 2018, 19 ereilt, was viele jetzt ereilt, nämlich ein Fachkräftemangel. Dieses Wort finde ich ein bisschen undifferenziert, weil es gibt ja Leute, die arbeiten wollen, gibt viele, die zur Feuerwehr wollen und irgendwie sind sie nicht zu uns gekommen. Das lag zum Beispiel daran, dass wir tatsächlich unsere Ausbildungskapazität nicht so aufgebaut hatten, wie wir sie eigentlich brauchten. Haben das 2018 mit einem riesigen Kraftakt gemacht. Also zum Vergleich, wir hatten 2018 16 Auszubildende im Jahr für den Feuerwehrbereich und lagen im letzten Jahr bei 99 und hatten tatsächlich eine Delle, also nicht besetzte Stellen, und sind da in diesem Jahr wirklich raus aus dieser Delle und können mit Fug und Recht sagen, dass wir personell stabil sind. Das ist aber eine große Anstrengung, diese Ausbildungsquote aufrechtzuerhalten, und auch der andere Umgang mit den Bewerberinnen, das muss man dazu sagen, Bewerberinnen und Bewerbern gehört dazu. Ist ein spannendes Thema, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gelöst.
Wie viele Bewerbungen bekommen Sie und wer bewirbt sich?
Also wir haben tatsächlich immer noch so um die 10 qualifizierten Bewerbungen pro auszubildenden Platz. Wir haben unser Bewerberfeld weit geöffnet. Also noch vor 5 Jahren hieß es, nein, nur der wirklich klassische Handwerker mit dem Gesellenbrief, der kommt bitte zur Feuerwehr und beginnt da die Ausbildung. Alle anderen sind ja gar nicht zu gebrauchen. Was sollen die denn bei uns machen? Und man musste dann feststellen, wenn aus einer anderen Stadt jemand zu uns kam, als fertiger Feuerwehrmann, und der ist vorher Koch gewesen, haben sich doch alle gefreut, endlich mal einen ausgebildeten Koch auf einer Feuerwache zu haben. Und so mussten wir ein bisschen umdenken, gerne umdenken. Das heißt, wir haben geöffnet, erstmal bei uns darf sich bewerben, wer einen qualifizierten Berufsabschluss hat und das Bewerbungsverfahren besteht. Daneben haben wir den Zugangsweg für Schülerinnen und Schüler. Also nach dem Abitur geht es in eine direkte Berufsausbildung zum Feuerwehrmann. Und wir haben in diesem Jahr noch einen Weg geöffnet. Nach der Schule gibt es erst die Ausbildung im Rettungsdienst zum sogenannten Notfallsanitäter oder zur Notfallsanitäterin. Und dann wirklich direkt hinterher die Ausbildung für die Feuerwehr. Und dann sind alle bei uns.
Wie viele Frauen gehören bisher der Feuerwehr an?
Das haben wir sehr stark vernachlässigt in den vergangenen Jahren. Wir haben also so um die 10 Feuerwehrbeamtinnen wirklich im Einsatzdienst gehabt, schwankend natürlich. Aber was mich sehr freut, wir haben uns sehr detailliert mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie wecken wir das Interesse an unserem Beruf und wie begleiten wir auch Bewerberinnen zielführend das Bewerberverfahren? Und wir haben uns einfach mal angeguckt, wer bewirbt sich bei uns. Und natürlich war der Anteil der Bewerberinnen geringer. Wir haben einfach noch immer da eine Verteilung in Richtung männliche Bewerber. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir die erstmal ansprechen, die sich wirklich bei uns bewerben, und die durch diesen Bewerbungsprozess begleiten mit einer ganz individuellen Vorbereitung, mit einer vielleicht auch einem zugeschnittenen Verfahren, also nicht leistungsgemindert oder irgendwie in anderen Qualitätsansprüchen oder so, sondern wie kriegen wir die in unser Bewerbungsverfahren bestmöglich integriert? Das ist natürlich männlich, weiblich unabhängig. Also unser Ziel ist, möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber durch das Verfahren zu kriegen. Das ist also jetzt nicht speziell für weibliche Bewerber, sondern grundsätzlich der Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern. Wie kriegen wir die bestmöglich durch unseren Bewerbungsprozess? Und damit ist es uns gelungen, in den letzten Ausbildungsjahrgängen über 20% weibliche Auszubildende zu haben.
Können also auch Schulabgängerinnen sich bewerben mit der Fachhochschulreife oder mit der Hochschulreife?
Korrekt.
Zur Ausbildung als Feuerwehrfrau?
Korrekt, genau. Oder aber auch für den Rettungsdienst. Das ist unsere andere Einstiegsschiene.
Ich würde gerne über das Thema Modernisierung etwas breiter sprechen. Also mehr Frauen in die Feuerwehr zu bekommen, ist sicherlich ein Schritt, um moderner aufgestellt zu sein. Wie ist das bei der Ausrüstung, der Ausstattung? Machen Elektrofahrzeuge beispielsweise bei Ihnen Sinn? Und wenn ja, welche?
ja, wir kaufen ja regelmäßig neue Fahrzeuge ein. Wir müssen uns überlegen, wie sehen die Fahrzeuge auch aus, die die nächsten 10, 20 Jahre halten. Das ist ja nicht so, dass wir einmal im Jahr unsere Flotte durchtauschen, sondern manche Fahrzeuge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Die normalen Löschfahrzeuge bei der Berufsfeuerwehr von 12 bis 15 Jahren. Und dann müssen wir, jetzt kaufen wir gerade eine neue Generation, sehr genau angucken, was da funktioniert. Im Moment muss man sagen, ist im Bereich der Nutzfahrzeuge der Elektromarkt noch nicht ganz so für uns tauglich, weil unsere Fahrzeuge müssen permanent einsatzbereit sein. Das heißt, man kann nicht sagen, Löschfahrzeug muss erstmal 12 Stunden an die Ladung, auch nicht 4 Stunden, auch nicht 3 Stunden, sondern muss permanent einsatzbereit sein. Und bei uns geht es weniger um die Fahrstrecken als eher die Zusatzaggregate, die betrieben werden. Und eine Pumpe braucht einfach wahnsinnig viel Leistung. Und da können wir uns nicht erlauben, dass dann irgendwie die Batterie leer ist und wir dann sagen müssen, ja, wir müssen ein anderes Löschfahrzeug kaufen. Nichtsdestotrotz beobachten wir die tollen Konzepte, die gerade zum Beispiel bei der Berliner Feuerwehr getestet werden. Mal gucken, ab wann das so serienreif ist, dass wir nicht als Entwicklungsunternehmen oder nutzen können, sondern dass wir das wirklich serienreif so bekommen. Im Rettungswagenbereich, da haben unsere Fahrzeuge bis zu 20 Einsätze in einer Schicht. Das heißt, die sind kaum wirklich in einer Halle, damit auch kaum an einer Ladestation. Da können wir nicht landen. Und jetzt der letzte Aspekt. Wir bereiten uns alle auf eine Energiekrise vor oder haben das getan, haben mit Blackouts gerechnet. Dann können wir nicht Autos haben, die ausschließlich eine Energiequelle nutzen, nämlich den Strom, der dann nicht verfügbar ist.
Verstanden. Nächstes Thema Digitalisierung. Erstmal ganz allgemein, ich komme gleich noch auf ein Spezialthema. Was ist da möglich und was kann Ihre Arbeit wirklich leichter und besser machen?
Die Digitalisierung ist ja sehr vielfältig, muss man sagen. Das ist ja erstmal ein sehr allgemeiner Begriff. Bei uns geht es sehr stark darum, Prozesse, die zu viel Brüche haben, die zu viel Informationsschnittstellen beinhalten, die bisher manuell sind, irgendwie zu automatisieren. Ein Beispiel dazu, das ganz gut ist, ist, wir haben ab 2010 ist das her, ja, angefangen, eine komplette mobile Datenerfassung im Rettungsdienst einzuführen. Das ist damals noch ein völlig eigenentwickeltes von einem kleinen Unternehmen, so ein Mobile, so ein Handheld gewesen, mobiles Endgerät mit einer sehr langsamen Software, aber damals schon in einem Cloud-System. Die Daten müssen ja in eine zentrale Datenbank, um alle Dokumentationen im Rettungsdienst zu machen. Dieses System ist sehr stark weiterentwickelt worden und es gehört zu unserem normalen Repertoire im Rettungsdienst. Und jetzt kommt dann so eine weitere Schnittstelle. Wie kriegen wir die Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus? Die eine Variante ist, wir fahren einfach in die nächste Klinik, die auf dem Weg liegt, aber ganz viele Erkrankungen oder Verletzungen brauchen spezielle Behandlungskapazitäten in Kliniken. Da kann man den Schlaganfall nennen mit einer Stroke Unit. Und das ist sehr ausdifferenziert und über ein neues Online-Tool können wir jetzt ausgehend von der Diagnose an der Einsatzstelle das für den Patienten am besten geeignete Krankenhaus und jetzt kommt es, das auch die richtige Kapazität anbieten kann, zu sortieren. Und das heißt, wir fokussieren uns, da ist Digitalisierung sinnvoll, wo sie bisher Daten zusammenführt, die wir manuell nicht zusammenführen können.
War mein Grundverständnis von Digitalisierung. Vielen Dank, dass Sie das so erklärt haben. Sie sind mit Cell Broadcast jetzt in den Regelbetrieb gegangen. Sie haben es erst getestet und jetzt gilt der Regelbetrieb. Welche Lehren haben Sie aus der Testphase gezogen und wie funktioniert das jetzt? Wenn wir hier zum Beispiel sitzen bei der Podcastaufnahme, schalten wir unsere Handys immer alle in den Flugmodus. Würden wir trotzdem eine Nachricht bekommen?
Also erstmal, der Bund hat vor ein paar Jahren angefangen, ein modulares Warnsystem aufzubauen. Das heißt, alle Leitstellen hier, unsere ist ja eine davon, hat ein Terminal, an dem man erstmal Warnungen generieren kann. Und die werden dann an unterschiedliche Warnsysteme weitergeleitet, wie beispielsweise die NINA-Anwendung oder auch CAT-Warn, aber auch das Radio und jetzt eben auch Cell Broadcast als Beispiel. Was ist das Komplexe dabei? Sie haben es gerade gesagt, aus unserer Sicht ist jedes Warnsystem erhöht unsere Reichweite, kann aber nicht alleine funktionieren. Weil auch der Informationsgehalt im Cell-Broadcast ist ja sehr, sehr gering. Das ist eher wie so ein Weckruf. Also da ist was passiert, dann steht da vielleicht noch drin eine Überflutung im folgenden Bereich. Und die weiteren Informationen werden dann über Durchsagefahrzeuge oder auch übers Radio, aber immer in einem Medienmix von uns bekannt gegeben. Und das ist schon relativ kompliziert, weil auch der Anspruch ist ja da, dass ich möglichst genau und perfekt zum richtigen Zeitpunkt informiert werde. Und diesem Spannungsfeld zwischen so schnell wie möglich, aber so genau wie möglich und über so viele Systeme wie möglich. Das ist die Herausforderung bei dem System.
Das heißt also, wenn jetzt der Weiher hier im Hofgarten über die Ufer tritt, würden wir rechtzeitig davon erfahren.
Sirenen, Cell-Broadcast, Warnfahrzeugen, City-Screens und in der Rheinbahn.
Hervorragend. Letzte Frage zum Thema Modernisierung. Sie haben neue Schutzkleidung im vergangenen September bekommen. Was kann die, was Ihre Schutzkleidung bisher nicht konnte?
Also wir hatten immer schon ein sehr, sehr gutes Schutzkleidungsniveau und jetzt muss man einfach sagen, das war eine Eigenentwicklung fast der Feuerwehr Düsseldorf mit einem bestimmten Hersteller zusammen. Und wir haben im Zuge der Restrukturierung einfach mal alles auf den Kopf gestellt und gesagt, wir müssen auch wirtschaftlich sein, wir müssen aber auch uns weiterentwickeln. Wir können nicht sagen, das, was vor 10 Jahren entwickelt wurde und was wir kontinuierlich benutzt haben, ist immer noch der beste Stand. Wir müssen uns dahinter fragen, haben ganz viele Testläufe gemacht und haben jetzt eine Kleidung, die leichter ist, wesentlich leichter, ergonomischer, die aber auch wirklich noch eine bessere Schutzwirkung hat. Und die hat auch noch ein paar Aspekte mehr. Wir haben eine dickere Kleidung, wenn man ins Feuer geht, eine leichtere Kleidung zum Drüberziehen, wenn es um Chemieunfälle, technische Hilfeleistungen geht. Und unser Ziel war es, die Schutzkleidung ist jetzt nicht nur erstmal der Schutz vor der direkten Einwirkung von Feuer oder gefährlichen Stoffen, sondern sie hält unsere Einsatzkräfte auch sauber. Die dürfen keine Stoffe abkriegen, die irgendwie die Gesundheit beeinträchtigen können, auch langfristig nicht. Und unser System ist deshalb so, egal wo ich stehe und was ich abbekommen habe, ich kann die Schutzkleidung abwerfen an der Einsatzstelle, stehe da mit einer Unterkleidung und ziehe einfach aus einem Bekleidungspool eine neue Garnitur an. Die alte wird fachmännisch verpackt, die kann man dann auch anfassen, ohne dass für den, der sie anfasst, gefährlich wird und wird dann wirklich zielgerichtet gereinigt und kommt zum Feuerwehrkollegen wieder auf die Wache zurück.
Vorab nur eine Verständnisfrage. Sie sprachen vom Rettungsdienst. Ist Rettungsdienst gleich Krankenwagen 112 oder ist das getrennt? Gehören die Krankenwagen zu Ihrem Bereich?
Ja, also erstmal die Feuerwehr Düsseldorf verantwortet den Rettungsdienst in unserer schönen Stadt. Und zu dem Rettungsdienst gehört sowohl der Rettungswagen, der ausrückt, wenn es wirklich lebensbedrohlich ist oder schlimm ist oder die Annahme einer lebensbedrohlichen Erkrankung besteht. Das Notarztsystem gehört dazu, wobei die Ärzte und Ärztinnen auf den Notarztfahrzeugen durch das Gesundheitsamt organisiert werden. Da gibt es auch ein paar unterschiedliche Formen aus Kliniken, Angestellte, Ärzte und so weiter. Und der Krankentransport, der zum Beispiel für Transport zwischen einer Einrichtung zur Dialyse und zurück da ist, der wird von uns verantwortet. Das sind unsere Autos, sehen fast aus wie Rettungswagen, aber wir machen das nicht alleine. Wir haben 5 Partner mittlerweile im Rettungsdienst, die uns dabei unterstützen. Die sitzen auf unseren Fahrzeugen, an unseren Standorten, sind aber wirklich auf Augenhöhe Partner im Rettungsdienst und mit diesen entwickeln wir auch den Rettungsdienst weiter.
Kommen wir nochmal zu Ihnen persönlich. Sie haben als Student bei der Freiwilligen Feuerwehr angefangen. Warum?
Das war noch nicht mal Student, sondern ich komme ja, wie gerade gesagt wurde, Isselburg, ländlicher Bereich. Was macht man da? Da gibt es den Schützenverein, gibt es den Fußballverein, gibt es die Freiwillige Feuerwehr. Dann geht man noch in die Freiwillige Feuerwehr. Und bei dem Hobby bin ich geblieben. Das muss man aber sagen, hat mit dem Beruf jetzt und auch schon mit der Berufsentscheidung relativ wenig zu tun.
Welche Bedeutung hat die Freiwillige Feuerwehr in Düsseldorf? Wo gibt es sie?
Also erstmal muss man sagen, die Berufsfeuerwehr ist ja der Exot. Also wenn man sich deutschlandweit das anguckt, beruht unser gesamtes Verständnis Gefahrenabwehr ohne Polizei in ehrenamtlichen Strukturen. Also der Katastrophenschutz ist vollständig ehrenamtlich. Das THW, das man überall sieht, hat den größten Teil ehrenamtlich, die Feuerwehren auch ehrenamtlich. Und nur in den Ballungsräumen, wo es eben nicht anders geht, weil es zu viel ist, wird das durch Berufskräfte gemacht. Die Berufskräfte haben aber trotzdem immer auch einen Anteil Ehrenamt. Also wir haben bei 500 Einsatzkräfte in der Freiwilligen Feuerwehr und die sind vollständig gleichberechtigt, heißt, werden zu den gleichen Szenarien alarmiert wie die Berufsfeuerwehr. Die sind allerdings aus dem Wachsen der Feuerwehr hier in Düsseldorf eher in den äußeren Bereichen, also in den ehemaligen Ortsteilen, die durch die Gemeinde- oder Gebietsreform 1975 dazukamen, sind aber für uns nicht wegzudenken, diese freiwilligen Feuerwehreinheiten.
Also es sagten eben 500 Mitarbeiter sind bei der Freiwilligen. Wie viel haben Sie insgesamt bei der Berufsfeuerwehr?
Berufsfeuerwehr sind so 1100 Mitarbeiter. Jetzt muss man natürlich gucken, wir haben auch einen administrativen Bereich. Und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte, das sind wirklich die, auf die man jederzeit, die man anpiepen kann, sind so um die 350, weil es gibt natürlich auch noch Jugendfeuerwehr. Es gibt die Abteil, die Unterstützungsabteilungen, die die Feuerwehren unterstützen in ihrer Arbeit. Aber so um und bei 350 aktive Einsatzkräfte im Ehrenamt, die sehr wichtig für uns
sind. Was sind das für Ehrenamtler, die bei der Freiwilligen Feuerwehr in Düsseldorf mitmachen?
Quer
durch die Bank.
Vom Unternehmer über einen Berufsfeuerwehrmann, der gleichzeitig noch in der Freiwilligen Feuerwehr ist. Das ist wirklich.
Sind die immer abrufbereit?
Ja, sie piepen einfach eine große Anzahl von Einsatzkräften an und die, die Zeit haben und wo der Arbeitgeber sagt, okay, kannst deinen Arbeitsplatz verlassen, die fahren zum Einsatz und daran sieht man, dass muss gesellschaftlich getragen werden, weil eine Schreinerei mit 10 Mitarbeitenden, wenn da 2 bei der Freiwilligen Feuerwehr sind und sagen, ich bin gerade angepiept worden, ich muss weg, das ist eine ordentliche Belastung für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und der gesellschaftliche Konsens ist so, dass die das tragen und sogar aktiv mit fördern. Wir sind sehr, sehr dankbar darüber.
Wie steht es mit dem Nachwuchs?
Das ist sehr, sehr spannend. Wir haben eine Jugendfeuerwehr. Das heißt also, da tritt man als Kind ein. Bin ich auch eingetreten. Und wir haben regen Zulauf, wirklich regen Zulauf, sodass wir manchmal schon denken, naja, jetzt müssen wir es langsam ein bisschen einbremsen. Da geht es nicht darum, dass wir nicht mehr Kinder und Jugendliche haben wollen, sondern weil wir einfach Platz für die brauchen. Die haben auch Kleidung, die brauchen, also die müssen auch mit Autos mitgenommen werden können, nicht zum Einsatz, aber zu sportlichen Aktivitäten. Und die große Hürde war, diese Kinder und Jugendlichen in der Corona-Zeit bei der Stange zu halten. Weil da konnte man eine Zeit lang nicht sagen, mittwochsabends treffen im Feuerwehrgerätehaus und dann machen wir was Schönes, gehen wir ins Schwimmbad oder machen eine Übung auf dem Hof, sondern da war einfach nichts. Und unseren Jugendwarten und Jugendbetreuern, denen muss man wirklich ein großes Dankeschön aussprechen. Die haben es geschafft, auch die Jugendlichen in Düsseldorf über die Zeit wirklich an die Feuerwehr zu binden. Und als alles wieder möglich war, waren auch alle wieder dabei.
Ich würde gerne auf die Lehren zu sprechen kommen, die Sie in den ersten 4 Jahren Ihrer Zeit als Feuerwehrchef schon ziehen mussten, weil Sie vor großen Herausforderungen gestanden haben. Das erste war, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, war Corona. Was haben Sie aus dieser Zeit gelernt? Wie sind Sie damit umgegangen?
Also erstmal muss ich für mich sagen, ich würde jetzt so aus dem Kopf heraus diese gesamte Corona-Zeit nicht mehr so richtig in zeitlichen Ablauf bringen können, weil es einfach wahnsinnig viel und wahnsinnig dynamisch war. Und da prägt mich besonders die erste Zeit, nicht als die Corona-Schutzverordnungen auskamen und klar war, man muss eine FFP2-Maske tragen und man muss oder einen OP-Schutz und Hände desinfizieren mit bestimmten Desinfektionsmitteln, sondern die Zeit, als irgendwie nichts klar war. Also als nicht klar war, ob man jetzt bitte eine Maske trägt oder nicht. Und wenn ja, welche Maske? Und ob man jetzt schlauerweise irgendwas im öffentlichen Leben einschränkt oder nicht. Das, was ich aus dieser Zeit mitnehme, ist, und das war auch schon bei anderen Krisen so, das können Sie nicht alleine machen als eine Organisation. Da brauchen Sie viel mehr Akteure, verlässliche Akteure, mit denen Sie auch wirklich sich nicht irgendwie alle 2 Tage mal zusammensetzen, sondern das Thema kontinuierlich und mit völliger Konzentration weiterentwickeln und daraus Entscheidungen ableiten. Und es hat mich nochmal, wenn Sie fragen, gesagt, was haben wir so daraus gelernt? Es hat mich nochmal darin bestärkt, wie 2015, als wir den Fernbahnhof mitbetreuen durften zur Ankunft von vielen Geflüchteten aus Syrien und der Region, dass man Teil eines Netzwerks ist und die belastbaren Netzwerkpartner schnellstmöglich identifizieren muss und schnellstmöglich die an sich ranholen muss und ein gegenseitiges Vertrauen von Beginn an da sein muss. Und dann ist man eigentlich für jede Situation bereit.
Lässt sich das übertragen auf den Sturm Bernd und die Lehren, die Sie aus der Flut gezogen haben 2021?
Ja, aber bei der Flut war es noch, das hatte aus meiner Sicht einen anderen Aspekt. Jetzt muss man ja einmal sagen, das Ahrtal, eine Riesenkatastrophe, Nordrhein-Westfalen stark betroffen, wir in Düsseldorf auch. Aber es gab ein paar neue Aspekte, nämlich dass Dinge geschahen, für die nicht jemand so direkt mit einer Prognose dastand. Also bei Corona waren alle sehr stark damit beschäftigt, was passiert, wenn? Bei den Geflüchteten, wie viel kommen morgen, wie viel kommen nächste Woche? Und da gab es Gedankenspiele. Und in dieser Krise, die ist völlig anders geartet, da gab es diese Diskussion nicht, weil erstmal gab es das Bewusstsein, es gibt Starkregenereignisse, es gibt auch Bäche, die über die Ufer treten und es gibt auch womöglich schwerere Überflutungen, als wir sie bisher erlebt haben. Aber das alles war nicht so valide, dass es so detailliert diskutiert wurde, sondern man hat eigentlich beobachtet, was gerade passiert und darauf reagiert. Wir haben auch viele Lehren daraus gezogen. Ich glaube, viele Ämter in der Stadt, weil auch hier das Stichwort Netzwerk, wir haben sehr große Partner bei diesem System, das Umweltamt, den Stadtentwässerungsbetrieb. Aber das Ereignis hat uns, beschäftigt uns bis heute nachhaltig.
Aber heißt das, mit diesen Lehren und den Gedanken, die Sie jetzt gerade zu den Netzwerken ausgesprochen haben, fühlen Sie sich besser gerüstet für die nächsten Jahre und die Herausforderungen, die Sie natürlich jetzt nicht benennen können, aber Sie ahnen, dass welche kommen werden.
Genau, das, was ich sehr selbstbewusst nicht für die Feuerwehr und nicht als Leiter der Feuerwehr, sondern vielleicht für die Stadtverwaltung sagen kann, wir werden das mit dem Netzwerk, was wir haben und mit der Fähigkeit, Netzwerkpartner zu identifizieren, werden wir viele, viele Dinge, von denen wir nicht ahnen, dass sie kommen werden oder kommen können, durchaus bewältigen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unserer heutigen 51. Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast David von der Lied.
Sehr gerne.
Unserem Moderator Christian Herrndorf, unserem Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw, den Ideengeber Rudolf Schulte und Vizepräsident Sebastian Juli. Und zum Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich noch sagen, dass wir hier mit etwas Wehmut sitzen, denn es ist unsere letzte Podcast-Sendung, die wir produzieren werden, da ja die Corona-Pandemie, hoffen wir, vorbei ist und das ja damals als Ersatz für die ausgefallenen Dienstagsheimatabende gedacht war und die Podcast-Serien aber so ein großer Erfolg waren, dass wir sie dann auch nachdem auch wir wieder Heimatabende durchführen konnten, sie monatlich weitergeführt haben. Aber nun glauben wir, dass wir nur noch einen Podcast produzieren werden, wenn ein besonderes Ereignis vorliegt. Aber es fällt hier viel Wehmut an. Ich sehe, guckt ja gerade den Thorsten runter an, den ihr lange gesehen habt und auch unseren tollen Moderator Christian Herrendorf. Es war eine schöne Zeit und ich glaube, dass wir uns bestimmt nochmal wiederhören werden und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt würde ich sagen, Mats ab für das Jungeslied.
Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fand. Als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Hell strahlt jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi Lätsche song. Als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mi Lätsche song. Als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Lätsche war so nett, wat min Mam gesungen hätt, wenn ich ab ihr Schuss gesprung. Als ne Düsseldorfer Jung, wenn ich ab ihr Schuss gesprung. Als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.